Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 10. Mai 2024. Ein Drittel des Wonnemonats ist schon wieder vorüber. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, und liebe Zuhörer natürlich auch. Also mit dem Wetter ist es nicht so ganz doll. Also dieser wonnige Monat, der geht gar nicht so wonnig jetzt irgendwie weiter, sondern wir haben eine sehr starke Wolkendecke. Das gefällt mir gar nicht. Und es hat gestern auch viel geregnet. Gut, nur ist es so, dass es hier relativ schnell wechselnd ist. Es sind keine Dauerregen im Normalfall. Aber so richtig toll ist es nicht. Der See changiert in einem blassen Grau und man ist ganz froh, dass man drin gemütlich sitzt.
Was dem einen Sinn Uhl ist, dem anderen Sinn Nachtigall. Hast du schon mal gehört?
Ja, du sprichst auswärts.
Ja, genau. Und zwar, wenn uns der Regen eventuell hin und wieder auch nicht so ganz gefallen möchte, so freut sich natürlich die Natur. Die bricht nämlich gerade auf und genau das, was ihr schon hinter euch habt, das liegt jetzt ganz unmittelbar vor uns, nämlich herrliches Maiengrün. Bei uns ist es auch herrliches Maienrot, denn wenn der Ahorn seine Knospen zeigt, dann sind die erstmal rot.
Was ist denn Mannenrot?
Wie bitte?
Mannenrot habe ich gerade verstanden.
Oh je. Also wir werden das mit den Ohren nochmal klären. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Das ist der Vorteil im Alter, wenn man anfängt, sofort die Dinge zu vergessen, die man gesagt hat, dann Ahorn, Andreas, Ahorn, kanadischer Ahorn. Ahornrot sind die Knospen jetzt und das heißt, über den Wäldern liegt nicht ein grüner, sondern ein roter Schimmer.
Ah, jetzt habe ich es verstanden. Mein linkes Ohr ist jetzt auch wieder frei und ich höre jetzt ganz deutlich. Ja, wir haben einen Rotschimmer tatsächlich in den großen Wäldern jetzt. Ich meine, die Nadelwälder sind ja sowieso das ganze Jahr über grün, aber jetzt kommt so langsam wieder Färbung rein. Man freut sich schon auf die nächste Sonne, denn dann wird es irgendwann mit einem Schlag aufbrechen und alles steht hier komplett in der Pracht.
Auf jeden Fall sind die Rasenflächen, also ausgenommen bei uns, aber überall sonst sind die schon saftig grün. Und das ist ja etwas hier, was wir hier an den Kanadiern sehr schätzen. Das muss die Geschichte sein, englischer Rasen. Also die haben vielleicht zum Teil überhaupt keine Blumen vor der Tür, aber einen Rasen, der ständig kurz geschnitten ist und herrlich grün leuchtet und tatsächlich sehr ordentlich aussieht.
Ja, da können wir nicht mithalten. Wir haben keinen Rasen, sondern wir haben Wiese. Aber die Wiese ist völlig öko und die ist auch ein bisschen rumpelig und da sind auch ganz viele Blumen drin und Klee und so weiter. Das ist so ein bisschen Pippi Langstrumpf, wie wir uns das hier so gemacht haben. So ein bisschen wie die Kinder von Bullabü, aber eben halt nicht die Rasenkanten und ganz sauber. Dafür sind die Kanadier ganz bekannt. Da halten wir nicht mit.
Nein, können wir nicht. Können wir. Wir hätten auch die Zeit gar nicht dazu. Wobei viele jetzt, also hier habe ich es jetzt noch nicht so gesehen, aber in Deutschland mit Robotern den Rasen mähen.
Ja gut, das nehmen wir so hin. Aber also wie gesagt, unsere Welt ist das gar nicht. Wir sind hier so ein bisschen in den 50er Jahren versunken, habe ich das Gefühl. Oder hängen geblieben, wie man es auch will.
Nein, nein, Andreas, das würde ja implizieren, dass wir rückwärtsgewandt sind. Das sind wir aber nicht, sondern das sind hier einfach Naturwerte, wie sie immer bestanden haben, bevor sowas ganz Schickes aufgekommen ist. Und das wird es auch immer geben. Und ich bin sicher, dass einige unserer Hörer auch Wiesen haben, nämlich wissend, dass Schmetterlinge, Bienen, Hummeln und so weiter sich darin tummeln werden.
So soll es sein. Und ich bin auch gerne rückwärts gewandt, weil ich das eigentlich als vorwärts empfinde, weil ja alles auf dem Kopf steht. Und die Prognose nach vorne gefällt mir weniger als die Vergangenheit. Und insofern können wir aus der Vergangenheit sehr viel lernen.
Wusstest du, dass der Teufel neulich seine Großmutter erschlagen hat?
Wie kommst du darauf?
Ja, der wusste keine Ausreden mehr.
So,
ihr Lieben, ein kleines Geplänkel hin und her. Es ist jetzt beendet hiermit. Wir fangen an zu arbeiten mit einer Meldung aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das ist ein ziemlicher Hammer. Denn der jüngste Sohn von Donald Trump, Barron, 18 Jahre, Abiturient, der wird jetzt als Delegierter des US-Bundesstaates Florida für den Republikanischen Nationalkonvent an den Start gehen. Der ist auch gleich gelobt worden vom Vorsitzenden der Republikanischen Partei Floridas, Evan Power heißt er, und sagte, der Abiturient werde als einer von 41 Delegierten des US-Bundesstaates bei der Nationalen Versammlung fungieren. Und dort soll die Grand Old Party, man sagt dazu kurz GOP, Barrons Vater, also Donald Trump, offiziell als ihren Präsidentschaftskandidaten für die Parlamentswahl im November nominieren. Da wird sich die Familie Biden sehr freuen.
Ja, bestimmt. Also ich hatte mich schon gewundert, wir haben also vor ein paar Tagen darüber gesprochen, dass wir beide unabhängig voneinander sagten, wir hatten das Thema Barron Trump ja noch nie wirklich hier gemeinsam besprochen, dass wir den beide sehr sympathisch finden in seiner Art. Das ist so einer aus der alten Garde. Früher hat man gesagt, in meiner Kindheit, der kommt aus gutem Hause. Das ist so ein Begriff, wo Grüne oder eben halt Linke Pickel bekommen, wenn sie den Begriff gutes Haus irgendwie hören. Aber es ist eben halt so vom Typ her jemand, der eine wirkliche Ausstrahlung hat. Also ich bin mal gespannt, was uns das noch bringen wird, mit 18 Jahren jetzt einzusteigen ins Politleben. Natürlich passiert da noch nicht viel, aber es werden Erfahrungen gesammelt.
Naja, sind vor allem Signale, die gesetzt werden. Die Welt online schreibt, dass die Nachricht von seinem Debüt insbesondere natürlich die Anhänger der Republikaner elektrisieren wird. Und Barron Trump ist ja der Sohn aus der Ehe mit dieser sehr schönen Ehefrau von Herrn Trump, das ehemalige Model Melania Trump. Und man munkelt, dass er so eine Art Kronprinz seines Vaters sei. Er sieht gut aus, er ist bemerkenswert groß, also von 2,01 Meter ist die Rede. Und er hat wohl erstaunliche Ähnlichkeit mit seinem Vater, als der noch junger Mann war. Und das könnte man sich auch so vorstellen. Und man setzt offenbar auch ganz große Hoffnungen in diesen Jungen, der allerdings noch nicht mal sein Abitur gemacht hat. Und warte mal, wo standen das? Ja, genau. Der Richter, der den Schweigegeldprozess gegen Donald Trump in New York leitet, der hat gesagt, dass es am 17. Mai, also nächste Woche, deshalb keinen Prozesstag geben werde, damit Donald Trump an der Abi-Abschlussfeier seines Sohnes teilnehmen kann. Vielleicht noch die Information, die auch nicht ganz uninteressant ist, der Barron ist nicht der Einzige, sondern Donald Trump Jr., Eric Trump und Trumps jüngste Tochter Tiffany, die sind ebenfalls Teil der Florida-Delegation des Kongresses und der wird im Juli in Milwaukee stattfinden. Andreas, wir haben uns ja schon öfter ausgelassen über die Bush-Familie. Das ging ja da von einer Generation in die andere. Und bei den Clintons sind zumindest die Ehepartner, und es gibt viele andere Beispiele aus dem System, wo man offenbar der Meinung ist, dass es nur aus der eigenen Familie gerichtet werden kann. Ich habe jetzt hier eher den Eindruck, dass das ein Zeichen einer funktionierenden Sippe sein könnte.
Das könnte sogar so sein. Er ist ja nun sehr konservativ, der Donald Trump. Und wir sehen natürlich auch diese konservativen Zeichen bei den Bush. Der alte Prescott Bush, glaube ich, in den 30er Jahren in höchster Position in USA. Sein Sohn George Bush wurde später Präsident von USA. Dann George W. Bush wurde auch Präsident der USA. Und zwischendurch war dann eben halt nochmal ein Clinton mit dabei. Und danach sollte dann eben halt die Frau von dem Clinton auch wieder kandidieren. Und man hat schon das Gefühl, dass es eigentlich mehr so feudalistische Systeme sind, denn die Demokratie gibt ja mehr Leute her als zwei Familien. Ich bin gespannt, wie die Presse jetzt darauf reagiert, dass Trump jetzt im Prinzip auch ein paar Leute aus seiner Familie und das in derselben Generation auch noch ins Rennen schickt. Das wird natürlich was ganz anderes sein.
Was ganz anderes. In Deutschland haben wir sowas nicht, oder? Jedenfalls nur vielleicht in wohlhabenden Familien. Aber in der Politik hast du da irgendeine Idee? Ja gut, die Strauß-Tochter.
Ja gut, aber das ist kein Thema. Also ich denke mal, die Politik ist auch in Deutschland eine sowas von wirklich schlecht bewertete Gruppierung. Und wir wissen natürlich auch, wie das abläuft. Außerdem ist die Souveränität Deutschlands natürlich so in Frage zu stellen, dass da wahrscheinlich nicht die erste Wahl hingeht. Also wer in die Politik geht, der muss ja in irgendeiner Form schon ein Manko haben, weil er könnte ja woanders Geld verdienen mit Fähigkeiten. Und in der Politik ist es die Möglichkeit, auch ohne ohne Fähigkeiten gesehen, dass dann Ricarda Lang oder Kühnert, wie der heißt, die ja wirklich ohne Ausbildung, ohne jegwede Kompetenz sehr viel Geld abräumen können auf Kosten des Steuerzahlers. Und das ist natürlich auch unbefriedigend für jemand, der über Qualitäten verfügt, so einen Job zu machen.
Die Politiker können bei dir nicht landen.
Nein, gar nicht.
Aber wir brauchen doch Politiker, oder nicht?
Nein, wir brauchen keine Politiker. Wir brauchen ein System der Eigenverantwortung und dann wird sich relativ schnell ein regionales System aufbauen. Politiker ist ja im Prinzip die Gemeinschaft Politeia, da geht es ja letztendlich darum, die Menschen zu steuern. Und wir sind von den eigentlichen Impulsen der Organisation weit weg hin zum Diktat und eben halt zur Autokratie, dass man uns vorschreibt, was man tun soll. Und ich halte von Politikern kann wirklich wenig, das stimmt einfach.
Ja, was denn dann stattdessen? Also König, Kaiser, Fürst?
Wäre mit Sicherheit besser als das, was wir gerade haben. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Denn wenn ich einen König hätte oder einen Fürsten habe, dann weiß ich, wer in der Verantwortung ist. Und wenn er merkt oder wenn er zum Beispiel überzieht und das Volk darunter leidet, dann kann man ihn da eben halt aus dem Palast jagen. Wir haben ja heute eine Situation, dass man gar nicht mehr weiß, wer überhaupt in der Verantwortung ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinem Bürgermeister gehe und bin mit irgendeiner Steuer nicht einverstanden, dann sagt er, das ist die Landesregierung in Hannover, wenn ich in Niedersachsen wohne. Und wenn ich dahin gehe, dann sagen sie, du musst eben halt nach Berlin gehen. Das ist eine Bundesfrage. Und die schicken mich zur EU und zum Schluss landet das Ganze bei der UN oder bei der WHO, bei irgendwelchen NGOs. Das heißt, ich habe ja niemanden, den ich in irgendeiner Form überhaupt in die Verantwortung ziehen kann, sondern das sind eigentlich alles Statisten, die spielen Staat, Statisten mit Doppel-A und sie spielen auch Demokratie. Das hat mit Demokratie und dem, was da so steht, aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun.
Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich die Ampelregierung anschaut, das sind ja viele verschiedene aus verschiedenen Parteien, die alle in Teilbereichen meinen, etwas zu sagen zu haben. Aber in Wirklichkeit kannst du dich schütteln, wie du willst. Du wirst die nicht los. Die sitzen, die haben sich wie Zecken in die Haut der Bürger eingekrallt und lassen nicht mehr los.
Ja, das ist so, wie wenn man irgendwo raufläuft und das hängt dann im Schuh fest und das lässt sich einfach nicht mehr loswerden. Das ist genau das Problem. Die Problematik. Wir haben eigentlich momentan mit der AfD das erste Mal überhaupt eine Opposition, die in irgendeiner Form versucht, sachlich zu argumentieren, ob ich mit denen einverstanden bin oder nicht, das ist nicht die Frage. Aber in vielen Dingen ist vor allem die Sachlichkeit im Vordergrund und wir merken, wie die Allgemeinheit der gesamten Politik und der eigentlichen Macht zurzeit versucht, jede Form von sachlichem Gespräch im Interesse der Bürger zu verhindern. Denn wenn die AfD in eine Sachdiskussion kommt, dann haben sie das Problem, die anderen, dass das System verloren wird und die AfD dann plötzlich ganz klar Terrain macht. Aus diesem Grunde muss man es verhindern.
Genau, also wollen sie es verhindern? Muss man ja nicht.
Ne? Sie wollen es verhindern, ja.
Nur, dass wir nicht falsch hier verstanden werden am Ende. Wir kommen mal zum nächsten Artikel. Und da geht es auch um die USA. Da ist nämlich ein ranghoher Politiker Deutschlands gewesen. Der Mann heißt Boris Pistorius, ist deutscher Verteidigungsminister und scheint eine Menge vorzuhaben. Das wird jetzt ein bisschen längerer Block mit verschiedenen Themenaufteilungen. Unter anderem hat er jetzt auch Vorstellungen, wie er die Wehrpflicht umsetzen will. Aber wir gucken erst mal in einen Artikel von Welt Online. Sowas wird leider verschlüsselt eingestellt. Zum Glück konnten wir es entschlüsseln und deswegen können wir darüber reden. Das heißt, Amerika scheint jetzt auf Deutschland als einen ganz starken Partner zu setzen. Und das erlebt der Herr Pistorius oder hat er gerade erlebt bei vielen Besuchen, die er gemacht hat. Man spricht natürlich über fast nichts anderes als den bitterbösen Ukraine-Krieg und über die Möglichkeiten, wie man eine militärische Verstärkung hinbekommen kann. Und ganz spannend ist es, wie die Welt hier anfängt zu schreiben. Ich will da mal kurz reingehen. Boris Pistorius spricht gutes Englisch, obwohl er nie im englischsprachigen Ausland gelebt hat. Dass es mitunter hapert mit dem Verstehen, gibt der Verteidigungsminister freimütig zu. Am Donnerstagnachmittag hält er während seiner USA-Reise eine Rede an der Johns Hopkins University in Washington. ein Student fragt, wie er als womöglich künftiger Bundeskanzler mit rechtsextremen Gefahren umgehen würde. Da ist es mit dem Englisch des Ministers plötzlich nicht weit her.
Ja, ich weiß noch nicht genau, worauf es hinausläuft, weil ich den Artikel gar nicht kenne.
Das war der Witz.
Das war der Witz. Ah, okay, das ist okay. Ich bin überfordert, ja. Also im Moment ist es tatsächlich so, dass wir hier eine Situation haben, dass Pistorius erst einmal von USA und von Deutschland gelobt wird. Ich wusste gar nicht, dass ein Staat loben kann, sondern das können ja nur bestimmte Personen des Staates machen. Insofern ist das hier schon eine ziemlich irreführende Überschrift, denn ich glaube eben halt nicht, dass Deutschland Pistorius lobt und auch nicht USA, sondern bestimmte Gruppierungen in den Machtstrukturen und wo die ihre Bosse haben. Das wissen wir ja mittlerweile alle. Und insofern müssen wir da vorsichtig sein. Und diese pauschalen Aussagen, die machen eigentlich mehr mir Sorge und auch vielen anderen, die mitdenken. Denn wenn USA und Deutschland einen Bundesverteidigungsminister, sprich einen Kriegsminister lobt, dann ist das kein gutes Zeichen.
Ja, und auch es kommen Aussagen noch von Herrn Pistorius, die einem wirklich zu denken geben. Da sind wir noch nicht ganz. Ich habe mir mal so ein paar Ausschnitte angeschaut von dem Besuch, als Pistorius zum Beispiel den US-Verteidigungsminister Lloyd Austin getroffen hat, der ja 2 Meter groß zu sein scheint. Und Andreas, während Herr Pistorius, sagen wir mal, ganz verwachsen mit seinen Aufgaben entschieden auftritt und das Unterkinn noch ein bisschen kantiger nach vorne schiebt, scheint Lloyd Austin völlig gelangweilt auszusehen.
Naja gut, ich meine, der Austin hat natürlich die Situation, dass er weiß, dass er weisungsbefugt ist. Das ist der Unterschied. Und Herr Pistorius ist natürlich aufgeregt und versucht natürlich gegenüber seinem Herrn einen guten Eindruck zu hinterlassen. Da wird das Kinn nach vorne geschoben, um zu zeigen, guck mal, ich bin ein guter Untertan. Ich mache meinen Job ganz, ganz toll. Du kannst ganz zufrieden mit mir sein. Und Austin braucht sich aufgrund der Struktur der Hierarchie natürlich da keine große Mühe geben. Das ist so ziemlich eindeutig.
Ja, und diese Gleichschritt-Aussage, die kommt von dem US-Verteidigungsminister. Er hat gesagt, ob bei der Abschreckung gegen die Aggression des Kreml oder der Stärkung der Stabilität im Indopazifik, unsere 2 stolzen Demokratien sind im Gleichschritt. Deutschland sei eine wörtlich Macht für Frieden und Sicherheit und einer unserer stärksten, verlässlichsten Partner. Kann man natürlich auch sagen, wenn neben USA Deutschland das Land ganz vorne ist, das mit Milliarden über Milliarden Kiew schon seit vielen Monaten mit Waffen versorgt.
Naja, also im Prinzip Milliarden vor allem auch bezahlt an Kiew, die dann im Prinzip wieder zurückfließen nach USA. Denn der Unterschied ist ja zu Deutschland, dass Deutschland die Waffen meistens verschenkt, während USA sie quasi per Kredit finanziert und die Kredite werden dann zurückgezahlt durch Europa. Also ich halte diese ganze Geschichte hier für relativ kritisch, wenn wir uns daran erinnern, was wir neulich gesprochen hatten über dieses Council on Foreign Relations, dass man Europa zusammenbinden will und will sie hier für diesen großen Krieg vorbereiten. Und jetzt sind noch diese tollen Sachen nach dem Motto, ihr seid Verbündete, ihr seid gute Freunde. Spätestens, wenn der Krieg losgeht, dann ist USA raus. Die NATO zieht sich aus dem Bündnisfall nach Artikel 5 des NATO-Vertrages zurück. Das haben sie ja schon im Vorfeld geklärt. Es laufen ja schon im Hintergrund bestimmte Strukturen, dass man europäische Soldaten in die Krisengebiete nach der Ukraine schicken will. Also das ist alles eine ziemlich große Medienshow, die hier läuft.
Ja, es heißt hier in dem Weltartikel, dass in Washington nicht übersehen wird, mit welchen Widerständen Pistorius zu Hause zu kämpfen habe. Und es heißt hier, der SPD-Mann geht öffentlich und offensiv damit um. Deutschland sei wörtlich zu einer fairen transatlantischen Lastenteilung bereit. Was meint er denn damit?
Ja, also das kann man eben noch nicht sagen. Also Pistorius gibt letztendlich das wieder, was er im Vorfeld natürlich durch seine Souffleure erfahren hat, was er wiederzugeben hat. Und das Ganze sind Verklausulierungen, da sind Aussagen drin, die auch oft Vernebelungen sind. Es geht darum, dass er deutlich macht, dass er sich als Befehlsempfänger unterordnet und sagt, ich mache alles das, was ihr sagt. Befiehl, o Herr, ich führe aus.
Ja, und es heißt hier weiter, Auch das ist natürlich eine Frage, die wichtig ist, gestellt zu werden. Deshalb heißt es bei Welt, müsse der Verfassungsauftrag verteidigungsfähiger Streitkräfte zum Schutz der Bevölkerung und des demokratischen Staatswesens mit der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse vereinbar sei. Das hat auch Herr Pistorius betont. Wie aber er in Berlin das Geld dafür findet, darüber will er jetzt gleich mit Christian Lindner sprechen, also mit Beginn der nächsten Woche. Andreas, nun wissen wir, die Bundeswehr hat ja schon 100 Milliarden sogenanntes Sondervermögen bekommen. Und Pistorius hatte neulich sibyllinisch angedeutet, dass wohl eine weitere dreistellige Milliardensumme erforderlich wäre, um seine Pläne umzusetzen. Woher kommt das?
Das große Problem ist einfach, dass in dem Moment, wenn die Kriegsmaschinerie angeworfen wird und die großen Gewinne für die Investoren der Kriegsindustrieunternehmen eben halt wirklich am Horizont zu sehen ist, da werden eben halt alle rechtlichen Normen beiseite geschoben, da wird mit der Panik gearbeitet, dann nennt man es ja, wie gesagt, Sondervermögen, dass der Begriff nicht gleich beim Normalbürger als Schuld erkennbar wird. Und das ist natürlich eine völlig unseriöse Politik. Aber diese Unseriösität, die haben wir ja gehabt wie 1914. Und das erinnert ganz eindeutig daran, auch wenn es heißt, dass man sagt, Herr Pistorius ist der beliebteste Politiker, den wir in Deutschland haben. Das hängt natürlich nicht damit zusammen, dass man ihn besonders mag, sondern dass er permanent in den Medien gehypt wird und die ZDF sogar mit Geldern, Zwangsgebühren, also das muss man sich wirklich vorstellen, also quasi Werbefilme für ihn gewissermaßen macht. Und der Mensch Pistorius, ne, und das, oder Mensch Pistorius hieß dieser Sender, diese spezielle Reportage, wo er dann in den tollsten Farben gezeichnet wurde. Und so kann man dann natürlich Menschen hochhypen oder runterhypen. Wir befinden uns in der völligen Propagandamaschinerie und wir müssen eigentlich grundsätzlich davon ausgehen, egal was in Heute Journal, egal was in der Tagesschau läuft, wir müssen erst einmal grundsätzlich nichts glauben von dem, dass es nur ansatzweise stimmt. Wir müssen es einzeln hinterfragen und überprüfen. Diese Propagandasendungen, das muss man ganz deutlich sagen, die sind einfach nur irreführend. Wer gar nichts guckt, ist eindeutig im Vorteil.
Nun kann Pistorius natürlich auch nicht einfach Zusagen und Versprechungen machen, wenn er nicht ganz genau weiß, von was er eigentlich spricht. Und Washington scheint da auch kritisch zu sein. Da ist wohl auch angekommen, dass sich hinter den 100 Milliarden Sondervermögen ein unbekanntes großes Loch auftut. Und hier gibt es eine Einordnung der Sicherheitsexpertin der Carnegie-Stiftung, Sophia Besch, und die sagt, Pistorius ist in Washington ein Name, den man kennt. Die jüngste Initiative, die Ukraine mit noch mehr Luftabwehrsystemen auszustatten, ist hier gut angekommen. Aber wenn deutlich werde, dass Pistorius in der Regierungskoalition keine über den Sonderfonds substanziell hinausgehende Finanzierung durchsetzt, schadet das seiner Autorität in Washington. O-Ton, da fällt er in Ungnade, der Kronprinz.
Natürlich, das ist genau das. Man hat das gefälligst durchzuziehen, was man in den USA erwartet. Und mich erinnert das Ganze so ein bisschen an die Situation, als Herr Scholz neben Herrn Biden stand und er dann ankündigte, wir werden diese Nord Stream 2-Geschichte unterbinden und wir werden das schon regeln. Und als eine Journalistin fragte, wie er sich das denn vorstellen würde, da guckte er verschmitzt und sagte, glauben Sie mir, wir wissen genau, was wir tun und wir werden da unseren Weg finden. Und genauso ist es hier auch. Und nun ist Scholz natürlich jemand, der schon von der Größe her den natürlichen Bückling macht, selbst wenn er sein Kreuz durchdrückt. Und insofern ist das hier etwas anders. Pistorius ist ja ein etwas stattlicherer Mann. Aber nichtsdestotrotz ist er natürlich auch ein Funktionär und Kriegshetzer der Rüstungsindustrie. So sehe ich das ganz eindeutig, denn hier wird ein Angriffskrieg gegen Russland vorbereitet. Und wir sehen das spätestens in der Aufrüstung der baltischen Staaten, die eine Riesenrolle spielen.
Stattlich in die Breite, in die Höhe, glaube ich. Ich glaube, er ist nicht besonders groß.
Also er wirkt auf jeden Fall, wirkt er auf mich relativ stattlich schon. Also auf jeden Fall ganz anders als Scholle.
Ja, aber neben Lloyd Austin beispielsweise, das sieht ein bisschen aus wie Patton Patterchen.
Na gut, also selbst Donald Trump sieht neben seinem Sohn schon mickrig aus, neben dem Baron. Also das ist vielleicht noch nicht die wirkliche Ursache.
Also auf jeden Fall hat Herr Pistorius diensteilfertig sofort angekündigt, natürlich um zu zeigen, dass Deutschland den guten Willen hat, dass Berlin die Lieferung von 3 weiterreichenden Raketenartilleriesystemen aus den USA an die Ukraine bezahlen werde. Also die Systeme kommen aus USA, Andreas, bezahlen tun es aber die Deutschen. Das sind die sogenannten HIMARS, ein Mehrfachraketenwerferartilleriesystem.
Das ist das, was ich schon eingangs sagte. Das heißt also, wenn es dann heißt, die Deutschen finanzieren dann sehr, sehr stark die Ukraine und deren Waffen, dann bedeutet das, das Geld geht in die Ukraine und macht dann sofort einen Schlenker wieder zurück und geht dann nach USA. Weil die großen Investitionen von USA eben halt auf Darlehensbasis laufen und dann die Europäer das Ganze zu finanzieren haben. Es wirkt so gewaltig, wenn USA für viele Milliarden Waffen liefert. Aber die Frage ist ja damit nicht geklärt, wer bezahlt die Waffen eigentlich?
Ja, hier ist es jetzt klar ausgedrückt, Deutschland macht das. So ein Ding kostet einen höheren zweistelligen Millionenbetrag, heißt es hier. Und 3 hat er dann schon mal so aus der Lameng zugesagt. Spannend ist, dass er jetzt zeitgleich mit dem Besuch in den USA plötzlich auch die Pläne veröffentlicht, wie er sich jetzt eine Wehrpflicht in Deutschland vorstellen könnte. Es heißt also, man bräuchte jährlich einen jährlichen Regenerationsbedarf von 20.000 Soldaten. Das Schließen der Lücke von weiteren 20.000 zur angestrebten Zielmarke von 203.000 Soldaten und die Bestückung einer Reserve, mit der die Streitkräfte im Ernstfall auf ein Vielfaches ihrer Friedensgröße aufwachsen könnten. Und er sagt, das lässt sich natürlich mit einer freiwilligen Armee nicht erreichen, sagen auch die Fachleute im Wehrressort. Und deswegen hat er jetzt 3 Optionen vorgeschlagen, wobei man schon bei der ersten allgemein sagt, die wird es wohl nicht werden. Das ist natürlich auch der entspannteste Vorschlag und der vorsichtigste, der sieht gar keine Wehrpflicht vor, diese Option 1, sondern den Versuch, sämtliche Möglichkeiten des freiwilligen Wehrdienstes auszuschöpfen. Danach sollen alle Staatsbürger mit Erreichen des 18. Lebensjahres erfasst werden und Informationsmaterial zugeschickt bekommen. Freiwillig können Sie dann einen Online-Fragebogen ausfüllen, der, wie es wörtlich heißt, sowohl die Einschätzung der eigenen psychischen als auch die physische Fitness sowie persönliche Einstellung und die Motivation zum Wehrdienst erfasst. Und bei Interesse folgen dann ein Beratungsgespräch und eine Potenzialanalyse. Aber wie es hier heißt, diese Hoffnung ist nicht sehr groß.
Ja, das glaube ich auch nicht. Also unterm Strich gesehen geht es ja darum, die Leute wieder zu motivieren. Übrigens eine Wehrpflicht grundsätzlicher Art, jetzt nicht um jetzt einen Krieg zu führen, den man plant, so wie wir es jetzt haben, aber grundsätzlich hatte die Wehrpflicht natürlich auch etwas für sich, weil Menschen aus verschiedenen Familien, aus verschiedenen Biografien zusammenkamen und dann plötzlich Rekruten waren. Das heißt, die sogenannten Krummis, das waren also diejenigen, die nichts zu sagen hatten und die dann mehr oder weniger durch den Dreck dann geschoben wurden. Und zwar unabhängig von welcher Seite sie kamen. Die Grundausbildung war für alle gleich. Und da hatten natürlich auch die Menschen untereinander aus verschiedenen sozialen Strukturen Kontakte zueinander. Die brauchten sie ganz einfach. Vorgesetzte waren plötzlich viel dümmer oder weit untergebildeter als manche, die gerade als Rekruten dort waren. Aber all das führte natürlich auch zu einer Kommunikation und zu einem Verständnis auch der anderen Biografien. Und hier geht es darum, jetzt offenbar diese alten Strukturen wieder in Gang zu bringen, ein Wir-Gefühl wieder in Gang zu bringen, damit dann plötzlich ein neuer Patriotismus, der ja über die ganzen letzten Jahrzehnte verpönt war, dass der jetzt wieder neu aufgebaut werden soll. Und deshalb bin ich natürlich unter diesen Bedingungen ganz klar gegen eine Wehrpflicht, weil man jetzt hier eben halt die Menschen für Kriegsmaterial eben halt auch einsetzen will, also zum Sterben ausbilden will.
Ja, und da hatte ja großes Motivationspotenzial Herr Habeck verkündet als Vizekanzler, hat er, glaube ich, aber bevor er in das Amt kam, gesagt, nämlich, dass er Vaterlandsliebe einfach zum Kotzen findet. Das sind seine Worte, nicht meine. Andreas, wenn so eine Geisteshaltung sich breit macht, und das tut es ja mit der Grünen Partei. Claudia Roth spricht von Deutschland als mieses Stück SCH-Punkt und hängt eine Flagge bei der Grünen Parteizentrale in Berlin auf, worauf steht Deutschland halt's Maul. Und sie natürlich auch wirklich die Traditionen, all das, was zu Deutschland an sich gehört, auch die Erziehung, auch eben das Bewusstsein, all das mit Füßen treten. Und ich meine, das gehört nun mal zu diesem Land. Dann kann man ja schwer erwarten von jungen Leuten, sich für dieses Land überhaupt einsetzen zu wollen.
Ja, natürlich. Also als in Deutschland dieses berühmte Transparent, Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Das muss man ganz einfach ausdrücken, weil dahinter eben halt eine Großteil der Prominenz der Grünen Partei, die Vorstände hinterhergeschlappt sind, voller Begeisterung. Und das hat natürlich ihre Wähler und auch viele andere Generationen, auch aus anderen Parteien, mitgeprägt. Und jetzt will man plötzlich eine Vaterlandsliebe quasi befehlen und will sie zur Verteidigung des eigenen Landes. Die pfeifen drauf, die jungen Leute. Die haben ganz anderen Bock. Die gucken ihre Netflix-Dinger oder sonst irgendeinen Unsinn und haben sich mit diesen Dingen überhaupt nicht beschäftigt. Und diese selbe Politik, die mit Queer- und mit Gay-Paraden und mit allem drum und dran im Prinzip die Menschen in eine bunte Verwirrung bringen. Sie nennen es Vielfalt. Ja, jeder kann ja so leben, wie er will. Aber dieses Angeordnete, was dahinter steht, das trägt nun auch nicht gerade dazu, konservative Werte wie die Verteidigungsfähigkeit zu motivieren. Das geht nicht.
Es ist auch so, ich sehe hier gerade eine Meldung auch von Welt Online, dass die Ukraine ein neues Gesetz verabschiedet hat, dass man sozusagen die jungen Leute, die haben ja auch monatelang über Mobilisierungsformen gesprochen und über die Gesetze, und da ist jetzt eins verabschiedet, dass man die jungen Leute, um eben dem Soldatenmangel beizukommen, durchaus Druck machen kann. Also hier sagt ein Uni-Student zum Beispiel, ich habe keine Angst, aber es ist kein angenehmes Gefühl, die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. Es kann sein, oder er sagt, in dieser Zeit muss ich jeden Tag damit rechnen, dass die Mobilisierungsoffiziere an meine Tür klopfen.
Ja, natürlich, und da schwingt natürlich eine Angst mit. Das ist doch ganz logisch, weil gerade jetzt in der Ukraine hat man natürlich schon festgestellt, was das bedeutet, denn jeder kennt jemanden, der gestorben ist, und das ist genau die Situation. Und was hier in der Ukraine eigentlich abschreckend sein sollte für ganz Europa, und das ist für mich so unverständlich, führt auf der anderen Seite zu einer Euphorie des Krieges, indem man sagt, okay, wir wissen ja, die konventionellen Begrenzungen der Rüstungen sind in Litauen, Estland und Lettland eben halt nicht gegeben, weil die eben halt dieser KSE-Akte nicht zugestimmt haben. Und man da jetzt plötzlich voller Begeisterung diese Ostflanke bestückt mit schweren Waffenmaterial. Und irgendwie habe ich das Gefühl, warten viele darauf, dass man endlich in den Krieg zieht. Und diese jungen Soldaten, die werden natürlich genauso dramatisch manipuliert. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich mir gesagt habe, ich möchte dieses Webinar machen, was gerade läuft. Wir sind übrigens dabei, das darf ich ganz kurz sagen, dass wir die Begrenzung eben halt der Mitglieder versuchen jetzt zu erhöhen, weil wir fast ausgebucht sind. Und es sind auch viele Personen, die einer älteren Generation angehören und sagen, ich will den jungen Leuten den Platz nicht wegnehmen, und wir sind gerade dabei, es versuchen zu erweitern, dass wirklich alle dabei sein können, wobei die Zielgruppe junge Leute braucht. Wir müssen eben halt auch die Hintergründe erkennen, wie solche Kriegstreibereien entstehen, was die eigentlichen Ursachen, die Hintergründe sind, und dass wir das nicht nur auf die militärische Komponente begrenzen, sondern auch über die Seiten hinaus gucken.
Also ich möchte noch mal hier auf beide Meldungen, die wir gerade hier zwischen haben, kommen. Herr Pistorius, wir kommen gleich zu Option 2 und 3, was er sich so ausgedacht hat, wie man die jungen Leute zum Wehrdienst begeistern könnte. Und auf der anderen Seite die gerade erschienene Meldung bei Welt Online über das neue Gesetz, das jetzt noch nicht durch ist, aber man geht davon aus, dass es durchgesetzt werden wird. Mit diesem Gesetz, das will ich euch mal vorlesen, was das heißt. Und im im Vergleich zu Deutschland, Andreas, wäre das hier ja eventuell auch ein nächster Schritt, der in Deutschland drohen könnte, je nachdem, wie dieser Krieg ausgeweitet wird. Also hier heißt es, mit dem neuen Gesetz in der Ukraine ist jeder ukrainische Mann im Alter von 18 bis 60 Jahren verpflichtet, seine persönlichen Daten beim Militär zu hinterlegen. Wer dem nicht nachkommt, riskiert eine Geldstrafe oder den Entzug des Führerscheins. Härtere Strafen wie das Einfrieren der Bankkonten wurden aus dem Gesetzentwurf gestrichen, aber man hatte es vorgehabt. Sollte sich die Suche nach dem Rekruten schwierig gestalten, dürfen die Militärdienststellen Amtshilfe lokaler Behörden und der Polizei anfordern, um die Einberufungsbescheide zuzustellen. Das Alter für den Kriegsdienst wurde von 27 auf 25 heruntergesetzt. Für Männer zwischen 18 und 25 Jahren wurde eine Wehrpflicht eingeführt. Ausnahmen wird es nur noch in wenigen Fällen geben, etwa für alleinerziehende Männer, die Verwandte ersten Grades pflegen oder Studenten.
Also was hier natürlich deutlich wird, wie dramatisch die militärische Lage der Ukraine offenbar ist. Das heißt also, dass sie jetzt mit aller Gewalt noch irgendwelche Leute zusammenbringen müssen, die an der Front verheizt werden. Ich sage das mal so brutal, weil das ist eben halt aus meiner Sicht so brutal. Es heißt eben halt, bis zum letzten Ukrainer wird gekämpft. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir die nächste Phase sehen in der Council on Foreign Relations, die sagen, bis zum letzten Europäer wird gekämpft und da sind dann auch die Deutschen mit dabei, da wird eben halt die Tragweite klar. Was mich wundert ist, dass man die Menschen so verwirren kann, dass sie diese Hintergründe offenbar nicht mehr erkennen, sondern sich dann mit Diskussionen dann eben halt ablenken lassen, dass da irgendein chinesischer, Geheimdienstler anfängt, da irgendwelche Daten zu transportieren oder sonstige Sachen. Also das ist eben halt das wirklich Üble an der ganzen Geschichte oder der sogenannte Kampf gegen Rechts. Und das zeigt eben halt den Verblödungsfaktor bei der europäischen Bevölkerung in einer wirklich aus meiner Sicht nie gekannten Art.
Ja, und das wird natürlich hier alles, es ist interessant, was hier noch steht über die Ukraine. Man fragt hier, wie effektiv dieses Gesetz tatsächlich sein wird. Das zeigt sich dann nach Inkrafttreten. Aber jetzt sei schon klar, dass man aus einem riesigen Pool an Wehrfähigen nicht schöpfen wird, nämlich den Auslandsukrainern. Das neue Gesetz enthält keinerlei Regel, die deren Rückkehr erzwingen würde. Sie sind lediglich dazu verpflichtet, ihre Daten in der Militärdatenbank einzutragen. Ja, und wie viel sind zum Beispiel in Deutschland, das steht hier auch, halten sich von den rund 1 Million ukrainischen Flüchtlingen, Stand Ende Februar, 167.857 Männer im Alter von 25 bis 60 Jahren auf. Und das Ganze, obwohl eigentlich seit Ausbruch des Kriegs allen Männern die Ausreise aus der Ukraine untersagt ist.
Ja, und das sind eben halt die Zeichen, die wir haben, weil ich glaube ganz einfach, dass man jetzt unter dem Druck steht, weil wir dürfen nicht vergessen, wir hören im Moment relativ wenig über den Kriegsverlauf in der Ukraine. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und ich gucke mir das natürlich immer relativ genau an. Und es verdichtet sich immer mehr der Moment, dass man die Verbindung der ostukrainischen Gebiete mit der Krim irgendwann durch eine russische Landnahme irgendwann vollziehen könnte, nämlich Richtung Odessa. Und ich glaube, das haben viele noch gar nicht verstanden, um welche Dimensionen es sich hier handelt. Und aus diesem Grunde bereitet man hier eben halt den großen Krieg auch in Europa vor, offenbar. Aber jetzt geht es irgendwie darum, um diesen verzweifelten Versuch der Ukrainer, irgendwie ihr vermeintliches sicheres Land dann noch irgendwie zu halten. Und anstatt jetzt zu sagen, wir müssen jetzt in die Friedensverhandlungen gehen, auch über irgendwelche Souffleure der außenpolitischen Strukturen wie zum Beispiel USA hinweg, indem man sagt, stopp, wir machen einfach nicht weiter, wir verheizen hier gerade unser Volk, dann könnte man ja im Prinzip eine Notbremse jetzt reintreten. Aber offenbar ist das nicht gewollt.
Wir machen mal jetzt weiter bei den Plänen, was Herr Pistorius vorhat, also Option 2. Die erste ist ja eigentlich schon fast vom Tisch, die ganz vorsichtige. Option 2 heißt mit Überschrift Auswahlwehrpflicht. Und der enthält tatsächlich eine Pflicht, und zwar die Wiedereinführung einer grundgesetzkonformen Auswahlpflicht. Während Frauen weiterhin auf freiwilliger Basis angeschrieben werden sollen, werden der Online-Fragebogen und die eventuelle Musterung für Männer verpflichtend. Allerdings müsse diese Option im Sinne der Wehrgerechtigkeit und der gesellschaftlichen Akzeptanz von einem umfassenden Anreizmodell flankiert werden.
Ich wüsste zwar nicht, was das jetzt sein soll, aber ich wundere mich, dass beispielsweise Männer auf jeden Fall gezogen werden sollen und Frauen freiwillig auf freiwilliger Basis. Und in Anbetracht der neuen gesetzlichen Möglichkeiten, dass man sich ja eben zur Frau erklären kann, ist man ja sofort wieder raus.
Na, du hast ja Ideen. Da freut sich aber der Verteidigungsminister nicht gerade.
Ja, also bevor mir der Hintern weggeschossen wird in einem aussichtslosen Krieg, um irgendetwas zu verteidigen, was sich gar nicht lohnt zu verteidigen, dann nämlich ein System und nicht das eigene Land und die Heimat. Denn darum geht es. Man lässt sich hier nämlich vorführen. Da würde ich mich mal ganz schnell zur Frau erklären und notfalls mit einem Baströckchen durch die Gegend laufen.
Also dieses Modell wird vom Ministerium, wie es heißt, auch aus planerischer Sicht als geeignet bewertet, um die derzeitigen Bedarfsdeckungsdefizite zu schließen. Das sei auch ohne Verfassungsänderung möglich. Eine Anpassung des Wehrpflichtgesetzes genüge. Ja, es heißt hier, dass der Gesetzgeber zwar die Grundrechte der betroffenen jungen Männer mit dem Verfassungsauftrag von funktionstüchtigen Streitkräften abwägen muss, aber eine Auswahl von Wehrpflichtigen nach dem Bedarf der Streitkräfte sei mit sachgerechten Kriterien und einem Lastenausgleich in Form bestimmter Vorteile oder Vergünstigungen rechtlich möglich. Also, das ist die Option 2 und jetzt kommt die Nummer 3. Und die trägt die Überschrift geschlechtsneutrale Wehrpflicht und allgemeine Dienstpflicht. Andreas, da kommst du vielleicht auch ins Spiel jetzt. Die dritte Variante heißt es hier auch, die geht am weitesten. Damit würde die Auswahlwehrpflicht um Geschlechterneutralität erweitert. Der Online-Fragebogen wäre also von allen Männern und Frauen ab 18 Jahren zwingend auszufüllen. Wie ist das denn mit Transgender und Cis-Männern und so weiter?
Ja, natürlich auch. Also die sind zwar, man müsste sich dann zum Queer oder zum kann man sich zum Queer machen? Nee, ich weiß das gar nicht. Ich blicke da nicht ganz durch. Also man könnte sich ja zu irgendeinem anderen Geschlecht der Hunderten, die es jetzt gibt, ausrufen. Dann ist man ja unter Mann und Frau gar nicht mehr zu finden.
Also die Auswahlwehrpflicht um Geschlechterneutralität erweitert. Ich verstehe das so, dass sie die auch dazu ziehen würden. Also hier heißt es, das hätte einen Vorteil, weil ein kompletter Jahrgang zur Verfügung stünde, könnte man bei der Auswahl im Wesentlichen auf eine hohe Freiwilligkeit setzen. Und in einem weiteren Schritt heißt es, könnte ausgehend von diesem Modell die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht diskutiert werden.
Auch interessant. Es geht um eine Freiwilligkeit und wenn die nicht funktioniert, dann wird es eben halt angeordnet. Das ist also die Freiwilligkeit, wo im Prinzip die Konsequenzen im Prinzip schon genannt werden.
Ich denke mal, das wird's werden, denn wenn man sich die Zeichen hier anschaut, es heißt, dass die Ministerialen glauben, dass dieses Modell die vielversprechendste Option im Sinne der Bedarfsdeckung sei. Der Dienst in den Streitkräften rücke stark in den gesamtgesellschaftlichen Fokus, da umfassende Betroffenheit erzeugt wird. Es wäre allerdings so die Warnung, eine umfassende Änderung von Gesetzesgrundlagen zur Schaffung einer zwangsweisen Musterung und Einberufung erforderlich. Das klingt mir schon nach Richtung Ukraine. Und insbesondere eben auch eine Verfassungsänderung. Außerdem hätten Durchführung und Überwachung von der Wehrerfassung bis zur Musterung eine nochmals andere Dimension. Es sei mit einem noch höheren Bedarf an zusätzlichen Dienstposten zu rechnen. Das heißt, der Wasserkopf wird weiter aufgebläht. Wer nicht dafür ist, der hat sich auch gemeldet, das ist der Kanzler Scholz. Der hatte sich bei der Bundeswehrtagung im November letzten Jahres schon festgelegt und hat gesagt, dass aus seiner Sicht das Ganze keine gute Idee sei, das alles wieder rückabwickeln abzuwickeln, Andreas. Aber so wie Pistorius gerade aufgebaut wird und es ja auch schon geraunt wird, er könnte der neue Kanzler sein, könnte das die Klinge sein, über die Scholle dann springen muss.
Das könnte schon sein. Also was hier so deutlich wird bei diesen ganzen Entwicklungen, dass hier schon eine Vorbereitung stattfinden könnte für diese Council on Foreign Relations, für diesen Think Tank, nämlich Europa jetzt in den Krieg zu führen. Nämlich ganz kontinental, Europa kontinental, ohne England quasi, um dann beispielsweise dort einen Abnutzungskrieg zwischen Russland und Europa zu forcieren. Und wenn dann beide Seiten, sowohl Russland als auch Europa, dermaßen geschwächt sind, dass sie aus dem letzten Loch pfeifen, dann kann man natürlich relativ schnell da mal rangehen und kann sie dann übernehmen. Wer das dann sein wird, da muss man dann ein bisschen nachdenken.
Habe ich gerade, komm nicht weiter.
Ja, das könnte eben halt zum Beispiel diejenigen sein, die sich in der NATO wiederfinden.
Ach so, meinst du das? Die Bild, die hat über Herrn Pistorius berichtet, über dessen USA-Besuch und hat die ganze Sache überschrieben mit den Worten Kampfansage in Washington, Doppelpunkt. Pistorius, Doppelpunkt. Bereit, die Führung zu übernehmen. Das sind ja ganz neue Töne.
Ja, das ist schon richtig nach dem Motto, mein Hund geht nicht Gassi, der rückt aus. Da sind schon im Prinzip Tonlagen drin, wo ich wirklich zusammenzucke.
Und man berichtet also hier über Pistorius, der Reden gehalten hat an Elite-Unis in den USA. Und diese Reden seien aber auch nach Deutschland hingerichtet gewesen, auch an die eigene Partei, an die Zauderer und Pazifisten unter den Genossen, heißt es. Und was hat er da gesagt an der Johns Hopkins Universität in Washington? Wie gesagt, wörtlich, Zitat Pistorius, wir sind bereit, die Führung zu übernehmen. Und die Bild sagt, wen meint er? Ah, Deutschlands Militär und dessen politische Anführer und wohl auch sich selbst. Ja, vielleicht sieht er sich ja schon als Kanzler. Und die Bild sagt ja, das ist seine Grundsatzrede. Er macht seine Zeitenwende. Und der Titel seiner Rede lautet Standhaft, fähig und bereit. Deutschlands Sicherheitsrenaissance und transatlantische Verteidigung. Die Bild wertet das als eine Ansage an die Welt und auch an alle seine Genossen und Nostalgiker, die ihn längst Kriegstreiber schimpfen. Es ist Pistorius' Kampfansage. Und da wird natürlich wiederholt, dass er seit Monaten mit Abstand beliebtester Politiker des Landes ist. Und was hat er da alles von sich gegeben in dieser Uni? Also er will Deutschland, vor allem seine Partei, auch von den Resten des alten weltpolitischen Tagtraums befreien, nämlich von dem Glauben, man könne sich als Wirtschaftsmacht einfach militärisch heraushalten, sich 75 Jahre nach Staatsgründung und 35 Jahre nach dem Mauerfall weiter hinter den USA verstecken.
Also es ist wirklich unglaublich, wie sich hier alles ins Gegenteil verkehrt. Man könnte glauben, es handelt sich hier um eine Präambel aus einem Parteiprogramm der NPD. So kommt einem das mittlerweile vor. Das sind ja mittlerweile mehr als konservative Aussagen, die man in den 70er Jahren als Extremnazis bezeichnet hätte. Aber heute ist es ja ganz interessanterweise so, dass der Begriff Nazi geblieben sind, aber die Ausrichtung sich ins Gegenteil alle verkehrt haben. Das ist ja wirklich das Unglaubliche hier, was stattfindet. Also ein solches Selbstbewusstsein in Anbetracht der eigenen Geschichte. Vielleicht sollten die Leute wirklich mal ins Grundgesetz sehen und sich damit auseinandersetzen, was wir eigentlich als Grundlage dafür hatten, dass dieses Grundgesetz gemacht wurde für Deutschland. Das ist ja keine Verfassung, den die Menschen selber gemacht haben, denn die gab es nie, sondern es ist ja ein Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und keine Verfassung der Bundesrepublik. Das ist ein großer Unterschied. Und genau unter diesen Bedingungen sieht man natürlich auch, dass diejenigen, die das für Deutschland gemacht haben, nach wie vor noch die Fäden ziehen. Und da wird das eben nach Belieben mal eben mal ins Gegenteil verkehrt.
Ja, Pistorius hat angesprochen die im letzten Jahr veröffentlichte deutsche Sicherheitsstrategie, die also sozusagen Deutschlands Sicherheitsinteressen in der Welt festlegt. Und es heißt hier bei Bild, es ist die erste nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Minister wörtlich, ein Meilenstein auf dem Weg zur sicherheitspolitischen Mündigkeit. Mündig, also militärisch erwachsen werden müsse Deutschland, findet Pistorius und sagt wörtlich, wir können nicht einfach zusehen und abwarten, wie das Völkerrecht, unsere Ordnung und unsere Werte zerstört werden. Bild sagt, damit meint er nicht nur die Selbstverteidigung Deutschlands, das gilt weltweit. Besonders gemeint die Krisenherde in Afrika, im Nahen Osten, im indopazifischen Raum und natürlich gilt das auch für die Ukraine. Deutschland zuständig für die ganze Welt?
Naja, vor allem ist die Argumentation, warum, wenn er sagt, dass wir nicht weiter zusehen können und abwarten, wie das Völkerrecht, unsere Ordnung und unsere Werte zerstört werden. Sein Parteivorsitzender ist einer, der da ganz massiv dran teilhat. Wenn ich sehe, wie das Völkerrecht alleine im Reich der Flüchtlingsstrukturen im Prinzip mit Füßen getreten werden, dass diese unkontrollierte Einwanderungspolitik, ja eine Gegenflüchtlingspolitik, für Flüchtlinge bleibt ja gar keine Zeit mehr da, sondern es geht ja hier offenbar tatsächlich um einen bestimmten bevölkerungspolitischen Vorgang. Und diese Ordnung und unsere Werte, die zerstört werden, gucken wir uns mal die Industrienation Deutschland an, die gerade zerstört wurde. Also wozu brauchen wir denn überhaupt noch einen Feind wie Russland, der das zerstört? Das können doch die deutschen Politiker besser. Also das ist ja die Absurdität, die dahinter steht. Eigentlich müsste er nach dieser Argumentation morgen das Bundeskanzleramt angreifen.
Ja, also auf jeden Fall hat Herr Pistorius denn auch China und Russland in einem Atemzug erwähnt. Da ging es um eine gemeinsame Bedrohung für Deutschland und hat mitgeteilt, dass die Wirtschaftsmacht Deutschland auch militärische Macht werden solle. Andreas, ist Deutschland noch eine Wirtschaftsmacht?
Nein, es ist keine wirkliche Wirtschaftsmacht mehr, sondern wir haben die rote Laterne in Europa und es ist auch keine wirkliche militärische Macht. Wir haben zwar einen gigantischen militärischen Haushalt über die gesamten letzten Jahrzehnte. Theoretisch müssten wir die größte Armee in Gesamteuropa haben, aber keiner weiß so genau, wo das Geld hingegangen ist. Wir wissen einfach nur, in den letzten Jahrzehnten sind sehr viele Kriege gelaufen. In Syrien oder im Irak oder eben halt in Afghanistan und so weiter. Und da waren unsere Verbündeten, die US-Amerikaner, im Einsatz ganz groß und die hatten sehr viel Geld. Und wir sehen, Rammstein liegt in Deutschland. Deutschland ist ja eine militärische Basis im Prinzip für USA. Und ich weiß nicht, ob sonst noch eine Funktion hat, aber das sind ja die eigentlichen Hintergründe dabei.
Und Herr Pistorius ist überzeugt, dass Deutschland die nationale und kollektive Verteidigung zu seiner Priorität macht und gestaltet gleichzeitig sein Engagement in anderen Teilen der Welt neu. Also deutsche Interessenpolitik national, europäisch, global. Bild sagt so klar, so aggressiv ist das Pistorius noch nie über die Lippen gekommen, als Militärmacht sozusagen neben den USA. Glaubst du denn, dass wenn man mal eine Bürgerbefragung in Deutschland durchführen würde, dass die Menschen mit diesen Plänen einverstanden wären?
Mit Sicherheit wären sie überhaupt nicht einverstanden. Ich bin auch der Meinung, dass wenn ich mir so repräsentativ so meine Erlebnisse mit Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, auch Mainstreamer ansehe, dass Herr Scholz weniger beliebt ist als Wladimir Putin und das in der Bundesrepublik Deutschland. Also das Problem ist ganz einfach, dass die Medien, die Massenmedien die Zügel in der Hand halten, was die veröffentlichte Meinung ist. Aber die öffentliche Meinung hat damit aus meiner Sicht längst nichts mehr damit zu tun. Ich kenne niemanden, der sagt, und da sind auch wirklich Mainstreamer dabei, die wirklich sagen nach dem Motto, wir müssen jetzt einen Krieg gegen Russland führen und wir müssen da jetzt aufrüsten. Alle sagen, wieso führen die keine Friedensverhandlungen? Und das ist eben halt nicht möglich, weil man hat sich jetzt in diese Geschichte des Krieges verrannt. Man will jetzt damit das Geld- und Finanz- und Wirtschaftssystem der Vereinigten Staaten von Amerika retten und eben halt auch Englands, auch das gehört dazu, in Verbindung mit der WHO. Die WHO ist ja auch eine Kriegs-NGO. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist ja, manche, die laufen dann eben halt freiwillig in die Waffe und andere, die müssen eben halt dann geholt werden. Das ist ja die Problematik, in der wir sind.
Also Pistorius, ich schaue mir den immer genauer an Und eigentlich zeigt er genau, wofür er in dieses Amt gekommen ist. Seit er da ist, wird ganz konkret auch von der Wehrpflicht gesprochen. Er begründet das auch in den USA und sagt, wir müssen unsere militärische Durchhaltefähigkeit in einem Zustand der nationalen oder kollektiven Verteidigung sicherstellen und nicht nur mit dem Blick auf alle möglichen Krisen, sagt er dann, aber anstatt zu kapitulieren, werden Sie, großgeschrieben, mich lieber mit grimmiger Hingabe die vor uns liegenden Krisen und Herausforderungen bekämpfen sehen. Andreas, den Begriff werden wir uns mal merken, die grimmige Hingabe.
Naja, er baut da jetzt ein Image auf im Prinzip. Und das, was ich jetzt hier immer argumentiere dagegen, das tut mir schon fast leid, das klingt ja wirklich wie ein verzweifelter Verschwörungstheoretiker. Das Problem ist, erst in den Geschichtsbüchern später wird man bei der historischen Aufarbeitung feststellen, dass eben halt die Hintergründe wirklich ganz anders waren. Und was hier ist, Herr Pistorius ist aus meiner Sicht ja ein Schauspieler, der sogar ankündigt, wie er in Zukunft spielen will. Er will dann nämlich grimmig gucken, um dann nochmal deutlich zu unterstreichen, wie wichtig das ist, dass wir jetzt eben halt die jungen Menschen in den Krieg schicken, damit sie dort eben halt durch Bomben zerfetzt werden.
Oh, du hast aber drastische Worte heute zuweilen, aber vielleicht hilft das ja. Ich weiß allerdings nicht, Andreas, wenn jetzt jemand sagt, der in Deutschland lebt, ich bin damit nicht einverstanden, ich will das nicht mitmachen, was kann er denn tun? Ich meine, dass die trickreiche Geschichte an dieser Sache ist, dass diese Pläne von Herrn Pistorius von der Ampel nicht unterstützt werden, von den Grünen noch auch nicht, aber von den Unionsparteien.
Also ich kann es im Moment noch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob die Union an die Macht kommen wird. Man kann jetzt nur hoffen, dass möglichst viele Menschen wach werden, viele Mütter, viele Eltern sich jetzt Gedanken machen und sagen, will ich wirklich, dass mein Bruder oder meine Kinder jetzt in den Krieg geschickt werden oder auch meine sonstigen Verwandten? Denn es geht ja eben, wie wir sehen, in der Ukraine auch bei 60-Jährigen noch weiter. Die kann man auch noch nutzen im Prinzip, um mit einer Waffe eben halt vorne da rumzufuchteln und versuchen, andere Menschen zu töten. Das ist ja die Problematik. Ich drücke es deshalb auch so ein bisschen aus, weil mir fällt nichts mehr anderes ein. Man kann ja die Menschen nicht mit dem Kopf auf die Tischkante schlagen und zu sagen, nun achtet doch mal drauf, nun hör doch endlich mal hin. Mehr kann ich wirklich nicht machen. Es liegt ja ganz offen vor uns.
Ja, die Bild sagt, dass das Versprechen Pistorius lautet, und das ist ein wörtliches Zitat von ihm, Deutschland ist fähig und bereit, seine Rolle in der Weltpolitik zu spielen. Bild kommentiert, das alles klingt nach mehr. Auch nach mehr, als aus dem Kanzleramt bisher zu hören ist. Die Rede nicht mit dem Kanzleramt abgestimmt. Da will einer führen. Mehr als nur die Truppe.
Naja, da geht es natürlich auch schon wieder darum, um das eigene Image, weil man weiß natürlich, dass Scholz komplett versagt hat. Wir wissen ja letztendlich, die gesamte Regierung hat versagt, aber jetzt versucht man eventuell noch die Steuerer in den Krieg, die Zerstörer, die wir gerade haben, sowohl in der Wirtschaft als auch eben halt in der militärischen Richtung, dass man die versucht in Gang zu halten. Denn die Kriegsplaner, die sitzen nicht in der Harthöhe, die sitzen nicht in Deutschland, sondern die sitzen international in NATO-Strukturen, die aber vorhaben, nicht in einem Bündnisfall bei einem Krieg, den man selbst inszeniert, mitzuwirken. Nochmal, lest euch bitte diesen Council on Foreign Relations Artikel durch. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, um diese Zusammenhänge zu verstehen.
Weißt du noch, wie der heißt, dass man den findet? Wir gucken gleich nach. Wir liefern nach. Andreas, nächstes Thema. Die Berliner Zeitung, die hatte diese Woche einen brisanten Bericht veröffentlicht. Und zwar beginnt der mit den Worten, dieser Fall lässt das Blut der Polen in den Adern gefrieren. Ein polnischer Richter, der der PIS-Regierung nahestand, ist nach Belarus geflüchtet. Wie kann man das einordnen, wenn ein führender Richter in Polen in Weißrussland um Asyl bittet?
Ja, das ist die andere Seite jetzt in dem ganzen offiziellen Spiel. Aus meiner Sicht zeigt dieser Vorgang, wie instabil die westlichen Strukturen doch sind, die ja gebetsmühlenartig den Europäern auch als sicher eingetrichtert werden sollen. Also das sehen wir ja an diesen Aussagen mit dem grimmigen Blick von Herrn Pistorius. Alles wird jetzt ganz konkret und sicher durchgezogen.
Nein, grimmige Hingabe.
Grimmige Hingabe, ach, eine grimmige Hingabe, ganz noch viel wichtiger. Dafür gibt es ja auch im Prinzip für diese Strukturen, die man gebetsmühlenartig darstellt, die gleichgerichteten Hofberichterstattungen der öffentlich-rechtlichen Medien, aber natürlich auch vieler privater Mainstream-Medien, die offenbar von Philanthropen und deren NGOs abhängig gemacht wurden. Anders ist für mich die heutige Presselandschaft nicht mehr erklärbar. Der polnische Richter Thomas Schmidt, ich glaube Schmidt wird es ausgesprochen, das ist ziemlich kompliziert geschrieben mit SZMÜDT, das ist kein Unbekannter. Er hat als Richter in Polen mit führenden Politikern der ehemaligen PIS-Regierung von Jarosław Kaczynski zusammengearbeitet. Der Rücktritt vom Richteramt ist Ausdruck aus meiner Sicht des Protests gegen die ungerechte und schädliche Politik der Behörden der Republik Polen gegenüber der Republik Belarus und der Russischen Föderation. Und so hat der Richter das auch ausgeführt.
Ja, und genau dieser polnische Richter Schmidt, der hat ja wörtlich zu seinem Asylansinnen in Weißrussland gesagt, Zitat, dieser Akt ist auch ein Ausdruck des Protestes gegen Handlungen, die darauf abzielen, mein Land in einen direkten bewaffneten Konflikt mit der Republik Belarus und der Russischen Föderation zu bringen. Und er hat hinzugefügt, dass er in Polen wegen seiner politischen Unabhängigkeit verfolgt worden sei. Das muss man sich mal vorstellen, dass ein Richter sagt, er darf nicht unabhängig sein.
Ja, das ist unfassbar.
Aber das gibt's natürlich in Deutschland
nicht. Ja, genau. Das erinnert mich gerade an die Artikel, die ich gesehen habe, wie oft sich die Politik mit den Verfassungsrichtern in Deutschland treffen, wo man auch die Frage stellen muss, inwieweit ist da überhaupt eine Unabhängigkeit noch gegeben? Und wer die Prozesse sich ansieht, der kommt da relativ schnell zu keine besonders gute Ergebnislage. Dies ist natürlich ein beispielsloser Vorgang, der Polen gerade echt ins Mark trifft. Belarus oder Weißrussland ist ja der engste Verbündete Russlands und wird in Warschau als die größte Bedrohung für Polen angesehen. Zumindest wird es so propagiert. Und genau dahin geht jetzt einer der obersten Richter Polens. Das ist schon ein Riesenpolitikum. Und seine Aussage, nämlich die des Richters, dass die polnische Regierung im Sold der USA stehen, im Sold der USA stehen, also finanziert werden, und das polnische Volk in einem völlig überflüssigen Krieg gegen Russland und Belarus getrieben werden soll, das ist hier ebenfalls natürlich hervorzuheben, gerade weil es natürlich nicht in die Kriegsnarrative passt, die man täglich in der Propaganda erfährt.
Andreas Schmidt hatte ja gearbeitet im Warschauer Verwaltungsgericht und dort in einer Spezialabteilung Urteile gefällt, die sich mit Fällen von Offizieren der uniformierten Dienste und der Sonderdienste befasst. Sein Überlaufen wird jetzt vor allem auch als große Bedrohung angesehen, weil dieser Richter Schmidt Zugang zu staatlichen Geheimnissen hatte. Also es ist schon ein mächtiger Vorgang, der hier garen könnte.
Naja, und in der polnischen Öffentlichkeit, wie soll das System reagieren? Da spekulieren natürlich die meisten, ob der Mann verrückt geworden sei. Die anderen sagen, ob er ein russischer Spion war. Das sind unsere verrückten Zeiten natürlich, wo alles aus dem Ruder läuft. Spricht sich jemand für Frieden aus, dann ist er entweder geistesgestört oder er ist immer ein Agent. Auch interessant. Also es könnte passieren, dass hier noch einige Bomben platzen werden, wenn dieser Insider, dieser hohe Richter aus Polen noch weitere Zusammenhänge auspackt. Also wir bleiben da auf jeden Fall dran.
Ja, wir werden mal sehen, wie das weitergeht. Und man scheint in Polen ähnliche Vorgänge ja auch zu haben, dass aufgerüstet wird, dass Krieg geführt werden soll, so wie jetzt Deutschland in einer beispiellosen Weise von Boris Pistorius als Verteidigungsminister präsentiert wird. Es geht nochmal um den Pandemievertrag der WHO und um die internationalen Gesundheitsvorschriften. Die wollen ja in diesem Monat, Ende Mai, wollen die alle 194 Mitgliedstaaten bzw. deren Vertreter dazu bringen, das Ding zu unterschreiben. Es gibt aber doch wirklich mehr Widerstand, als man im Allgemeinen gedacht hätte. Wir haben es gar nicht zu hoffen gewagt. Andererseits haben wir neulich auch durchgenommen, dass die USA beispielsweise sich selbst schon vorbereitet haben, falls das ganze Ding in den Dutt geht, dass sie das Ruder selber übernehmen werden. Kannst du das vielleicht noch mal so aus dem Kopf zusammenfassen, was da geplant ist?
Ja, natürlich. Also Herr Biden hat im Weißen Haus ja eine große Konferenz dazu auch abgegeben, eine Pressekonferenz, und ganz deutlich gesagt, dass die demokratische Regierung, und zwar unabhängig davon, ob dieser WHO-Vertrag zustande kommt oder nicht, dann eben halt die Grundlagen dieses Vertrages dann eben halt als Nationalstaat übernehmen werden. Und man dann davon ausgeht, dass natürlich diese Strukturen von USA auf die anderen Länder abfärben werden und dadurch auf diesem Wege dann die Strukturen kommen. Und das ist für mich natürlich ein Zeichen, dass die Menschen, die in der WHO sitzen, dieselben Menschen sind, die auch im Weißen Haus sitzen und die jeweiligen Institutionen regieren. Denn sie haben alle dieselben Aussagen. Das muss hier auch erkannt werden, dass die nochmals NGOs und die darüberstehenden Finanziers dieser NGOs, Stiftungen, die mit Philanthropen in Verbindung gebracht werden können, die eigentlichen Machtinhaber sind. Und das wird damit natürlich ganz klar. Und wir sehen das ja immer wieder auch, wie diese sogenannten Philanthropen, die als Oligarchen auch zu bezeichnen sind, tatsächlich auch in wichtige Gremien eingebunden sind. Ob es jetzt um irgendwelche Klimagipfel geht oder es geht um irgendwelche Arien der Impfung. Man zieht das dann schlicht und ergreifend durch. Und das sind dann nicht mehr die Politiker und die obersten Präsidenten, die die Entscheidungen fällen, sondern das sind schlicht und ergreifend dann Privatiers. Und man fragt sich, was machen die da? Welche Macht haben sie? Ganz einfach, sie haben sie. Und du bist jetzt fertig mit dem Husten und ich kann jetzt wieder abgehen.
Ja, ja. Nach einer Stunde geht es dann los. Da ist die Belastung einfach zu groß. Also, die Slowakei hat kürzlich mitgeteilt, dass sie nicht unterzeichnen will. Die Niederlande wollen den Unterschrifttermin verschieben. Unmut komme auch aus den USA. Das kann man sich natürlich angesichts dessen, was du gerade hier mitgeteilt hast, durchaus auch vorstellen. In der Schweiz warnt der frühere Bundesrat der Schweizerischen Volkspartei SVP, der Ueli Maurer, vor dem Pandemievertrag und den Gesundheitsvorschriften und hält die beiden Kontrakte sogar für gefährlich und sagt, man müsse alles unternehmen, damit die Schweiz die Verträge nicht unterschreibt, weil man um die Souveränität fürchte. Anders, völlig anders dagegen in Deutschland, schreibt die Epoch Times, wo es eine breite politische Zustimmung dafür gibt. Lediglich die AfD und ein CDU-Bundestagsabgeordneter haben das Schriftwerk letztes Jahr abgelehnt. Aber jetzt kommt großer Unmut aus Großbritannien. Die haben sich jetzt nämlich ebenfalls auf die Seite der Abtrünnigen gestellt und haben erklärt, dass sie ihre Unterschrift unter das Papier in der derzeitigen Ausführung verweigern werden. Das schreibt der Telegraph. Und das scheint ein Stein des Anstoßes zu sein, dass das Land verpflichtet werden soll, ein Fünftel seiner Impfungen abzugeben. Also es geht hier offenbar nicht um das, was viele Kritiker beklagen, dass die sich wer weiß welche Sonderrechte unter den Nagel reißen wollen, globale, sondern Großbritannien lehnt die Verpflichtung im Zusammenhang mit den Impfungen ab. Ein Pandemieabkommen, das die britische Souveränität untergrabe, werde man nicht unterzeichnen.
Naja, hier sieht man natürlich wieder so die Dreiteilung der Macht in England. Wenn man spricht von Großbritannien, muss man immer fragen, welche Machtstruktur steht dahinter? Wir haben eine Dreiteilung in England. Wir haben auf der einen Seite das United Kingdom, das heißt das Königreich. Wir haben also quasi den König selbst, zu denen zum Beispiel die Kanalinsel gehören, Jersey oder Guernsey und wie die alle heißen dort, im Kanal von England zwischen Frankreich und Großbritannien. Das sind übrigens keine europäischen Inseln, die der EU angehören oder England angehören, sondern die gehören eben halt dem König persönlich. Und da sind die meisten Firmen drauf und große Trusts im Prinzip geordnet. Das ist wichtig. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch noch die City of London. Das ist eben halt dieser Finanzdistrikt in London. Auch ein ganz wichtiger Part der Machtstruktur. Und drittens die am wenigsten wichtige, das ist Downing Street Number 10. Ten und das Parlament, weil das ist zwar für die Menschen wichtig, weil es in den Medien dargestellt wird, aber hier haben die vielleicht mal einen lichten Blick gehabt und konnten dann mal sagen, okay, aber wir sehen hier eben halt die Verfahrenheit. Wir haben gerade über die Schweiz gesprochen, die auch sagt, wir müssen da vorsichtig sein, was die WHO-Verträge und deren Unterzeichnung anbelangt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Schweizer Medikamentenzulassungsbehörde auch für die Spritzen, für die sogenannten Impfungen der Corona-Geschichte mitfinanziert wurden durch Lobbyisten eben halt der Pharmaindustrie. Auch diese Dinge sind mittlerweile ja offen und hochgekommen. Das heißt also, die gesamten Länder sind mittlerweile durchseucht durch Machtstrukturen des Kapitals, der Lobbyisten und die eigentlichen hoheitlichen Aufgaben der Politik, die Interessen der Menschen vertreten sollen, die sind mittlerweile komplett an die Seite geschoben.
Wer sich wundert, dass überhaupt nichts mehr eigentlich nach dem entschieden wird, was für ihn eigentlich das Richtigere und Wichtigere wäre, der muss einfach wissen und ihm muss klar sein, dass wir uns in einer Zeit bewegen, wo das wirklich ganz offen zutage treten muss, weil wir am Ende des alten Zyklus angekommen sind. Und mit dem Ende des alten Zyklus bricht alles mehr oder weniger, was falsch ist, was nicht richtig steht, zusammen. Und hier stehen noch viele Dinge, aber schon auf sehr wackeligen, hölzernen Beinchen. Da reicht manchmal ein Tritt und dann fällt das ganze Gerüst zusammen. Und an der Kante stehen wir jetzt. Es sind wirklich historische Entwicklungen. Und ich habe es vorgestern im Abendgebet gesagt, für diejenigen, die sagen, ja, wann ist es denn endlich soweit? Also jetzt reden die ganze Zeit, seit 4 Jahren schon, dass wir durchs Nadelöhr müssen. Wer eine Antwort darauf hören möchte, der könnte sich das Abendgebet von vorgestern, vom Mittwoch nochmal anhören. Denn unsere Aufgabe, es sieht ganz anders aus. Nicht in Ungeduld verfallen, weil wir alle sind hier, weil wir aus bestimmten Gründen hier sind, sondern das Ganze durchzustehen mit Respekt, mit Würde, aber vor allem mit Gottvertrauen. Und das ist das, was wir euch gerne wieder fürs Wochenende mitgeben möchten.
Ja, und der Tag des wirklichen Wiederaufbaus einer Welt, die wirklich lohnenswert ist, der rückt auch immer näher. Es geht nicht um Untergang, es geht auch um die neue Welt, die auf uns wartet.
Bis später zum Abendgebet.